Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Im dritten Teil unserer Sendereihe zu den Hintergründen der Corona-Pandemie rekapitulieren wir heute, wie wir darauf kamen, dass es vor allem Aerosole sind, die das neuartige Coronavirus verbreiten. Heute ist völlig unstrittig, dass feinste Tröpfchen, die wir beim Atmen und Sprechen freisetzen, den Erreger übertragen. Doch bis sich diese wissenschaftliche Erkenntnis Bahn brechen konnte, war akribische Spurensuche und viel Überzeugungsarbeit nötig. Denn anfangs hatten diesen Übertragungsweg nur wenige auf dem Schirm. Und es waren eher nicht die Mediziner und Virologen, wie Piotr Heller berichtet.
Während die Letalität des Virus oder seine Wirkung im Körper ein Fall für Mediziner sind, ist die Strömungsmechanik der Tröpfchen und Aerosole, in denen es sich verbreitet, das Metier von Ingenieuren und Physikerinnen wie Lidia Morawska. Sie lehrt an der australischen Queensland University of Technology. Seit 2003, als sie virenbehaftete Partikel während der ersten SARS-Epidemie erforschte, ist sie auch Expertin für die Übertragungswege von Viren. Die frühen Ansichten der WHO und nationaler Gesundheitsbehörden zum neuartigen Coronavirus waren für sie ein Problem. Denn zwischen den zig Nanometer großen Tröpfchen und den viel kleineren Aerosolen gibt es Unterschiede. Spucketröpfchen, wie sie beim Sprechen entstehen, fallen in der Regel nach 2 Metern zu Boden. Würde sich SARS-CoV-2 nur so übertragen, böten etwas Abstand und Händewaschen ausreichenden Schutz. Bei Aerosolen dagegen, die auch beim Atmen entstehen und lange umherfliegen, ist das anders.
So wirklich los ging es für mich im Februar. Die Pandemie braute sich zusammen. Ich saß am Frankfurter Flughafen. Da bekam ich eine E-Mail von einem chinesischen Kollegen. Er beklagte sich darüber, dass die dortigen Behörden keine Empfehlungen herausgaben, um die Übertragung über die Luft zu verhindern. Man empfahl zwar, Masken zu verwenden, aber andere Maßnahmen, wie etwa Lüften, wurden nicht genannt. Er war frustriert und sagte, es muss etwas passieren.
Es war der Anfang monatelanger Überzeugungsarbeit, an der man heute ablesen kann, wie sich das Wissen über die Übertragungswege des Coronavirus entwickelte. Zunächst veröffentlichten die beiden Aerosol-Experten im April einen Kommentar im Fachmagazin Environment International.
The title of this was Airborne Transmission of SARS-CoV.
Der Titel lautete Übertragung von SARS-CoV-2 über die Luft. Die Welt muss sich der Realität stellen.
The world should face the reality.
Lidia Morawska und ihr chinesischer Kollege betonten, dass es entscheidend sei, Räume zu lüften, damit sich die Aerosole mit den Viren nicht in der Luft anreichern. In der Argumentation bezogen sie sich aber vor allem auf Erfahrungen mit SARS-1. Bei dem neuen Coronavirus war die Studienlage damals uneindeutig. Im März hatten Forscher in Hongkong zum Beispiel keine Viren-RNA in der Luft in der Nähe von Infizierten gefunden. Ein Team aus Nebraska fand zwar Viruspartikel in der Luft, konnte sie aber nicht vermehren. Doch dann kam es zu Ansteckungen, die nur über die Luft stattgefunden haben können.
Eine der am häufigsten modellierten Situationen war eine Chorprobe in Mount Vernon in Washington State.
Dabei steckten sich im März 53 von 61 Teilnehmern mit Corona an. 2 starben, obwohl alle vorsichtig waren. Handdesinfektionsmittel, keine Umarmungen, kein Händeschütteln.
Natürlich könnte eine infizierte Person zunächst ihren Mund und dann eine Klinke berührt haben. Aber wie viele würden sich dann an der Klinke infizieren? Vielleicht einer, aber nicht 53 von 61.
But not 50 people.
Diese Fallstudie gab Aufschluss über die Luftübertragung. Es folgten weitere. In einem Restaurant in China steckten sich 10 Menschen an, die luftstromabwärts von einem Infizierten saßen. Bei einer Busfahrt in China erkrankten 23 von 67 Passagieren. In diesen Fällen konnten sich die Viruspartikel über lange Zeit in der Luft anreichern. Denn das begünstigt Superspreading-Events, bei denen sich viele Menschen im selben Raum anstecken. Um diese Erkenntnis weiter zu verbreiten, veröffentlichte die Physikerin im Juli einen weiteren Kommentar. Diesmal im Fachjournal Clinical Infectious Diseases. Es war der inzwischen berühmte offene Brief, den 239 Forscher unterschrieben.
Das war ein Erfolg. Am nächsten Tag änderte die WHO ihre Rhetorik. Wobei, es war ein Teilerfolg. Die WHO räumte zwar ein guter Luftaustausch sei wichtig, aber sie nannte den Grund dafür nicht explizit.
Inzwischen ist die Rolle der Aerosole unstrittig. Doch Details sind weiterhin unklar. Forscher schätzen, dass nur ein Bruchteil der kleinen Tröpfchen überhaupt Viren enthält. Wie viele jemand einatmen muss, um zu erkranken, weiß man nicht. Gibt es Superspreader? Also Menschen, die besonders viele Viruspartikel ausatmen? Das will Lidia Morawska als nächstes untersuchen. Zumindest scheint klar, was man tun muss, um sich vor den Aerosolen zu schützen. Regelmäßig für Frischluft sorgen und natürlich Mund-Nasen-Schutzmasken tragen. Aber auch bei denen gab es zunächst Unsicherheiten. Frühe Studien zeigten zwar, dass Alltagsmasken die Konzentration von Viren in der Atemluft infizierter Menschen verringern und das Infektionsrisiko bei Hamstern senken, doch diese Untersuchungen liefen unter streng kontrollierten Bedingungen ab und es war unklar, wie groß der Effekt im echten Leben ist, sagt Klaus Welde. Dem Ökonomen aus Mainz war klar, die sozialen Aspekte des Alltags sind entscheidend. Deshalb nutzte er die Chance, die sich ab dem 6. April in Jena bot, weil die Stadt, früher als alle anderen, eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum einführte. Und zwar gegen den Rat von Frank-Ulrich Montgomery, dem Präsidenten des Weltärzteverbandes, der Tage zuvor noch gewarnt hatte, die Masken könnten die Menschen vergessen lassen, Abstand zueinander zu halten. Wer recht hatte, zeigte sich schnell. Die Neuinfektionen in Jena sanken rapide.
Wenn man also in einer Region starke Veränderungen findet, dann möchte man wissen, ob diese Veränderung auf eine Intervention, hier die Verwendung von Masken, zurückzuführen ist. Das lässt sich nur beurteilen, wenn man Vergleichsregionen hat, die ähnliche Charakteristika haben wie die Region, die einen interessiert.
Klaus Welde und sein Team berechneten aus anderen Städten in Deutschland eine Vergleichsregion, die jener in Sachen Größe, Infektionsgeschehen und Bevölkerungsstruktur glich, aber eben keine Masken eingeführt hatte.
Dann haben wir gesehen, dass innerhalb der ersten 20 Tage die Infektionszahlen tatsächlich um annähernd 75% zurückgegangen sind. Also wir hatten eine gewaltige Reduktion der Neuinfektionen.
Für eine Studie im Fachmagazin PNAS untersuchten die Forscher weitere Regionen in Deutschland. Ergebnis? Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum verringert das Infektionsrisiko um etwa 50%. Das heißt, dass wir dieser Tage ohne Maskenpflicht vielleicht statt 20.000 rund 40.000 registrierte Neuinfektionen pro Tag hätten. Es zeigt aber, wie die Fallstudien von Lidia Morawska auch, noch etwas anderes. Erst mit den Daten, die die Pandemie selbst liefert, kann man anfangen, das Virus wirklich zu verstehen.
Soweit der Beitrag von Piotr Heller. In Folge 4 unserer Serie Vertrauter Feind fragen wir morgen, wie behandelt man Covid-19 am besten? Denn auch die Intensivmediziner haben im vergangenen Jahr eine Menge dazugelernt.